Ja, einen wöchentlichen guten Morgen von meiner Seite. Nochmals. Der 31. Oktober ist ja noch gar nicht so lange her, gerade ungefähr 2 Wochen, als Martin Luther aber 1517 am 31. Oktober seine 95 Thesen an die Kirchentür heftete. In Wittenberg setzte er die Reformation in Gang und damit löste er ein, ja, man kann sagen, so ein Erdbeben aus unvorstellbarem Ausmaß. Ich will da nicht weiter eingehen, aber die Reformation veränderte die Welt. Sie gilt so als Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit. Auf der anderen Seite machten auch viele Menschen großartige Entdeckungen und Erfindungen und veränderten damit die Welt, das Leben. Ich denke da an die Erfindung der Dampfmaschinen, also die Nutzung der Dampfkraft. Wieder andere kämpften gegen Unrecht und Unterdrückung. Sie brachten politische Systeme und Diktaturen zu Fall. Da denken wir vielleicht an Martin Luther King oder Nelson Mandela, aber es gibt auch viele andere mehr. Und es ist erst eine Woche her, da gedachten wir an den 9. November 1989. Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros der SED, verkündigte etwas verlegen auf einer Pressekonferenz: Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen beantragt werden. Und damit leitete er den Fall der Mauer ein. Doch dass es dazu kam, lag auch an dem wachsenden Druck in der Bevölkerung. Auf den Montagsdemonstrationen in Leipzig und auch anderswo skandierte das Volk: Wir sind das Volk. Und jeder Mensch, und nicht nur die Reichen mit viel Geld oder die Gebildeten, die Mächtigen, können diese Welt verändern und können beteiligt sein an dem Weltgeschehen. Also Gott schreibt mit uns Geschichte. Die Begebenheit aus der Apostelgeschichte, die wir heute zusammen betrachten wollen, handelt von 2 Männern, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat. Der eine ist bekannt, der andere weniger. Es geht um Petrus, den kennen wir ganz gut, und es geht um den Hauptmann Cornelius. Mit diesen beiden Männern hat Gott eine entscheidende Wende in der Entwicklung der Christenheit herbeigeführt. Gott sorgt dafür, dass diese neue Bewegung, die aus Christen besteht, die sich Christen nennen, nicht eine jüdische Untergruppierung bleibt. Denn bisher waren es ausschließlich Juden gewesen, die sich im Namen Jesu hatten taufen lassen und den Aposteln angeschlossen haben. Das sollte sich ändern. Denn schon im Alten Testament heißt es: Gott ist ein Gott aller Völker. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. Hier wird also in der Apostelgeschichte die Weiche gestellt, beziehungsweise der Grundstein gelegt für eine Weltreligion und keine jüdische Sekte. Deshalb räumt Lukas mit dieser Begebenheit ganz viel Platz ein in seinem Bericht. Es ist die am ausführlichsten geschilderte Begebenheit in der Apostelgeschichte. Gleich 2-mal wird sie ausführlich geschildert in Kapitel 10 und Kapitel 11. Und deswegen will ich davon nicht lesen, weil es würde zu lange dauern. Und später in Kapitel 15, wo sich in Jerusalem das erste Apostelkonzil trifft, da geht es letztendlich auch um diese Sache thematisch, um die Auswirkung dieser Begebenheit. Doch zurück zu unseren Hauptpersonen. Cornelius war ein römischer Hauptmann, der in Caesarea stationiert war. Er diente den römischen Truppen. Ja, er war aber dem jüdischen Glauben nahe, gab den Armen Almosen. Lukas schreibt, er war ein gottesfürchtiger Mann, der mit allen in seinem Haus den Gott Israels achtete. Aber das machte ihn noch lange nicht zu einem Juden. Eine echte Annäherung in die Gemeinschaft des Volkes Israel war nur durch Geburt und durch Beschneidung möglich. Und wir müssen uns auch im Klaren sein, dass der Weg zu Jesus für ihn versperrt war. Denn das Christentum war zu diesem Zeitpunkt noch eine innerjüdische Angelegenheit. Möglicherweise war ihm Jesus auch noch ziemlich egal. Man weiß nicht, wie viel er von ihm erfahren hatte, ob er überhaupt etwas wusste. Aber der Gott Israels, der war für Cornelius, der hatte eine Anziehungskraft. Von dem hatte er gehört. Und er hatte auch wahrscheinlich miterlebt, dass dieser Gott ein lebendiger Gott ist. Aber mehr war bei Cornelius an Voraussetzungen nicht vorhanden. Doch da erschien ihm eines Tages ein Engel. Und der sagte zu ihm, Gott hat deine Gebete erhört und deine Almosen gesehen. Schicke ein paar Männer nach Joppe zu einem Mann namens Simon Petrus. Bitte ihn, zu dir zu kommen. Warum Gott zu diesem Cornelius spricht, warum er seine Gesandten nach Joppe schicken soll und einen Mann namens Simon Petrus holen soll, wird nicht erwähnt. Ich glaube, der Cornelius kannte diesen Simon Petrus gar nicht. Aber er schickte seine Leute unverzüglich los. Und etwa zur gleichen Zeit saß Petrus auf dem Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Er hatte Hunger und Gott redete durch eine Vision zu ihm. Er sah ein Tischtuch vom Himmel herabkommen, darauf waren allerlei, ja, ungenießbaren Tiere. Und Gott sprach, schlachte sie und iss davon. Mal ganz ehrlich, frittierte, haarige Spinnen und gegrillte Schlangen, Hunde, gegrillte Hunde lassen uns nicht das Wasser im Mund zusammenlaufen, oder? Petrus ekelte sich davor, vor dieser Vision. Außerdem war es aus kulturellen oder kultischen Gründen ihm nicht erlaubt, solche zu essen. Und Petrus wehrte ab, nein, niemals, geht gar nicht. Herr, was du mit mir vorhast oder was du von mir erwartest, das hast du doch selbst verboten. Ich habe noch nie in meinem Leben gegen die jüdischen Essensvorschriften verstoßen. Doch Gott antwortete, was ich jetzt für rein erkläre, das hast du nicht für unrein zu erklären. Diese Vision wiederholt sich dreimal. Und während der Petrus noch so vor sich hergrübelt und nach einer Entscheidung ringt für sich, klopft es unten an der Tür. Ja, bevor ich in der Geschichte vorfahre, wollen wir doch eins festhalten. Gott bereitet den Lauf der Geschichte von langer Hand vor. Er sucht sich also Menschen aus, mit denen er seine Ziele erreichen will und kann. Gott kannte den Hauptmann Cornelius. Er schaute in sein Herz und wusste, dieser Cornelius ist ein echter Kerl, ein ganzer Kerl, der sich so verhält, wie es mir gefällt. Er ist zielstrebig, klug, trifft gute Entscheidungen. Er ist ein Mann, der weiß, was er will. Ein Mann mit einem klaren Wertesystem. Und er weiß, wie er sich mir gegenüber zu verhalten hat. Das ist die eine Hauptperson. Auf der anderen Seite ist Petrus, bekannt für seine große Klappe, aber auch für sein weites Herz. Gott wusste, was er an ihm hatte. Denn in der Bibel lesen wir, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Wenn Gott nicht gewusst hätte, was er an dem Petrus hat, hätte er ihm diese Verheißung nicht zugesagt. Petrus war entschlossen, auch voranzugehen. Und so hatte er auch mit Jesus in den 3 Jahren seiner Nachfolge viel mit ihm erlebt. Petrus war also ein Mensch, der gelernt hatte, auf Gottes Befehl zu handeln. Auf dein Wort will ich meine Netze auswerfen, hat er einmal gesagt. Oder, wenn du mir befiehlst, zu dir entgegenzukommen, dann will ich es über Wasser gehen. In der Urgemeinde hatte sich Petrus auch als Wortführer einen Namen gemacht. Sein Wort hatte Gewicht. All das ist wichtig für den Vorgang der Ereignisse. Wir sehen, Gott sucht sich die Leute genau aus. Er bereitet die Situation vor. Auch an den Kleinigkeiten sehen wir das. Die Vision zur Essenszeit, als dem Petrus der Magen knurrte, das Eintreffen der Boten, das war perfektes Timing. Gott bereitet also alles vor, bis ins kleinste Detail. Und das gilt auch für uns, für unser Leben. Wenn wir zum Beispiel in der Gemeinde oder im Privatleben Entscheidungen zu treffen haben, die uns schwierig fallen, oder wenn wir im Gespräch mit anderen um die richtigen Worte ringen, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, da bereitet Gott die Situation schon vor. Das ist für mich eigentlich tröstlich, zu wissen, dass sich was tut oder bewegt, hängt nicht allein von mir ab, von meinem Wissen, von meinen Fähigkeiten, von meiner Qualifikation und anderes. Wenn wir nämlich in der Spur Gottes gehen, dann kommen wir in vorbereitete Situationen. Und es gibt ein zweites Schema in Gottes Handeln. Gott setzt Menschen in Bewegung. In der Apostelgeschichte kann man das ganz genau sehen. In der Apostelgeschichte ist so viel Bewegung drin und auch in diesem Kapitel 10. Gott redet also zu Cornelius und schickt seine Diener los. Und Gott redet auch zu Petrus und der geht mit den Dienern zurück zu Cornelius. Man hat den Eindruck, ja, die Menschen sind auf den Beinen, die sind unterwegs. Aber entscheidender ist, was sich nicht in den Beinen, in den Füßen bewegt, sondern in den Köpfen. Und bei Petrus tut sich da allerhand. Petrus geht mit und betritt das Haus von Cornelius. Das klingt nach nichts, aber was Petrus hier tut, ist unglaublich. Den Juden war es ja streng verboten, überhaupt mit Heiden zu reden, geschweige denn in ihr Haus zu gehen und mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Damit machten sie sich unrein. Damit war ihnen der Zugang zum Tempel versperrt. Sie waren ausgeschlossen aus der jüdischen Glaubensgemeinschaft. Als Petrus diese Vision erhielt, haben wir gesehen, wie es ihm wichtig war, ja kultisch rein zu bleiben. Es scheint, als hätte Petrus die Vision verstanden. Gott hat gleichermaßen zu Petrus und Cornelius gesprochen. Und wenn Gott zu beiden zusammen spricht und sie zusammenführt, dann kann es nicht der Sinn der Sache sein, dass Petrus Cornelius meidet. Aber Petrus geht da auch ein Licht auf. So wie Tiere nicht mehr unrein sind, darf er jetzt den Heiden Cornelius besuchen und mit ihm sprechen. Und er darf ihn nicht weiterhin als Heiden, als unreinen Menschen betrachten. Petrus ging also in das Haus und verkündigte das Evangelium. Und da passiert noch etwas Größeres. Der Heilige Geist kommt über alle Anwesenden in dem Haus. Bis dahin war das vollkommen undenkbar, dass der Heilige Geist über Heiden kommt. Die Reaktion von Petrus finde ich genial. Wenn Gott den Heiden den Heiligen Geist gibt, wer bin ich, dass ich den Heiden die Taufe verweigere, sagt er. Was da im Kopf von Petrus in Bewegung gerät, ist unvorstellbar, ist Wahnsinn. Normalerweise ist es ja ein leichtes, jemand auf die Füße zu helfen und ihn körperlich in Bewegung zu bringen. Aber wie viel schwieriger ist es, in unseren Köpfen etwas in Bewegung zu bringen? Petrus versteht, dass die Rettungsabsichten Gottes auch für die Heiden gelten, dass Jesus auch für die Heiden am Kreuz gestorben ist. Und der Petrus reagiert unglaublich beweglich. Wir kennen alle diese Aussprüche. Das haben wir schon immer so gemacht. Oder sowas darf ein Christ nicht tun. Oder ja, Gottesdienst feiern, das ist eben mal so. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Veränderungen machen den meisten Angst. Veränderungen sind anstrengend. Veränderungen sind schmerzhaft. Gerade wenn sie unser Wertesystem betreffen oder wenn sie unser Gottesbild anders darstellen. Das weckt Unsicherheiten. Derartige Bewegungen in unseren Köpfen, wie Petrus sie erlebt hat, bringen eine Unordnung. Ja, es ist so, wie wenn jemand in unser Haus eindringen würde und alle Schränke ausräumen und die Schubladen leeren würden und alles quer durch die Gegend schmeißen würde. Wir dürfen aus dieser Geschichte aber lernen, der Geist Gottes sorgt dafür, dass wir beweglich bleiben. Nicht nur auf den Beinen, sondern in unseren Köpfen. Aber die Geschichte zeigt uns auch, dass der Geist Gottes auch Grenzen überschreitet. Und das ist der dritte Punkt. Wie wir bemerkt haben, mehrmals in diesem Kapitel. Er verlangt von Petrus, dass er isst. Tiere, die verboten sind, die für Petrus eklig sind. Und dann soll er in das Haus eines Menschen gehen, eines Heiden. Auch das steht im krassen Gegensatz zu den kultischen Gepflogenheiten. Damit macht sich Petrus schmutzig. Ich habe kürzlich eine kleine Geschichte gelesen und die will ich ein bisschen nacherzählen. Drei Bauarbeiter arbeiten in der Tullerstraße vor diesem Saunapalast. Ihr kennt ja den, ne? Nee, ich kenne ihn von außen. So, drei Bauarbeiter arbeiten dort vor dem Saunapalast und dann plötzlich kommt ein stadtbekannter Politiker vorbei, geht in das Haus, als ob nichts wäre. Und da sagt der eine Bauarbeiter zum anderen, ja, wir haben doch nichts anderes zu erwarten von den Politikern, oder? Am nächsten Tag kommt ein jüdischer Rabbi vorbei, auch der entschwindet in dieses Etablissement. Da sagt der andere Bauarbeiter, überrascht mich nicht. Am nächsten Tag kommt ein buddhistischer Mönch dabei, vorbei. Und da sagt er wieder ein Bauarbeiter, die sind ja auch nicht besser als die anderen. Und wieder einen Tag später kommt ein katholischer Priester aus der benachbarten Gemeinde, Kirche, und etwas verlegen guckt umher und geht auch in dieses Haus. Da sagte ein Bauarbeiter, wie schrecklich, eins der Mädchen muss im Sterben liegen. Ja, diese Erzählung will uns einfach zeigen, dass wir manchmal auch mit Vorurteilen befrachtet sind. Und die machen vor uns nicht Halt, nur weil wir Christen wären. Auch wir haben mit Vorurteilen zu kämpfen. Aus meinem eigenen Leben vor einigen Jahren durfte ich in eine Freimaurerloge gehen, um einen Vortrag über die Heilsarmee zu halten. Der Hintergrund war, diese Freimaurer wollten ein Projekt der Heilsarmee unterstützen. So. Und ich muss bekennen, ich musste ein zweites Mal hin und da war eine feierliche Zeremonie. Und ich hatte schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Es ging alles sehr würdevoll zu. Der Raum hatte eine ganz spezielle Atmosphäre. Die Rituale, es war alles so rituell, es war mir alles fremd. Und ich fragte mich, ja, wo ich hier gelandet bin, ob das, was ich jetzt hier tue, dieses Geld entgegennehmen, ob das jetzt das Richtige ist. Und ich fragte mich, ob ich mich nicht irgendwie ihren ideologischen Gedankengut zu sehr aussetze und mich schuldig mache oder so. Da gingen schon einige Gedanken so durch den Kopf. Und so ähnlich muss es dem Petrus ergangen sein, nur viel krasser. Aber in unserer Geschichte folgt dann die Krönung. Der Heilige Geist also fällt über alle Anwesenden auf die Heiden. Und da muss ein Weltbild in Petrus zusammengebrochen sein. Der Missionsauftrag erweiterte sich schlagartig auf ein ganz neues Zielpublikum. Nicht nur die Juden, nicht nur die Juden, die vielleicht auch verstreut in der Welt lebten, sondern alle Menschen sollten ja mit dem Evangelium erreicht werden. Da kam also eine Menge Arbeit auf den Apostel zu oder auf die Apostel zu. Auch hier sprengt der Heilige Geist Grenzen. Was bedeutet das für uns? Der Heilige Geist überschreitet Grenzen. Übertragen wir das mal auf unser Leben. Und wenn ich das tue, dann ahne ich manchmal oder ahne ich ein bisschen Schlimmes. Das löst bei mir nicht unbedingt wohlige Gedanken aus und schon gar keine Begeisterung. Wir kennen doch alle den Satz, Gott lädt uns nicht mehr auf, als wir tragen können. Aber was ist, wenn zum Beispiel Hilde in ihrem Zuhause auf dem Sofa sitzt und sie genau weiß, ich müsste eigentlich etwas tun, aber die trübsinnigen Gedanken rauben ihr alle Kräfte. wenn sie das Gefühl hat, das Leben zerrinnt ihr unter den Fingern, wenn sie keine Kraft aufbringen kann, keine Motivation aufbringen kann. Was ist, wenn zum Beispiel ein anderer den Schmerz und die Trauer, im Schmerz und in der Trauer gefangen ist? Wenn zum Beispiel bei den Radlern noch ein Fahrer ausfällt, wenn die Behörde uns den Zuschuss für die Insel verwehrt, wenn die Kinder ausbrechen und wir die Kontrolle über sie verlieren, wenn Maria an ihrem Husten verzweifelt und denkt, die Wochen der Abstinenz haben nichts gebracht, an wessen Grenzen stehen wir dann? An wessen Grenzen stehen wir dann? An unseren Grenzen, an meinen Grenzen, unsere vermeintlichen Grenzen, die Grenzen, wo wir schreien, halt, jetzt ist genug, jetzt ist Schluss, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, aber Gott kennt die wahren Grenzen, unsere wahren Grenzen. Er kennt uns ja besser als wir uns selbst. Er weiß, was er uns zumuten kann. Im Rückblick können wir dann sagen, ja, Gott hat meine Grenzen wirklich gekannt. Aber wie sieht es aus in der eigentlichen Situation? Dann ist es ganz schön ungemütlich. Dann ist es ganz schön unbequem. Ja, Gott nimmt Rücksicht darauf, auf unsere Grenzen, aber er weiß auch, was wir alles ertragen können. Im Nachhinein können wir sagen, Gott, ich habe Gott neu erlebt, auf eine Art, wie ich ihn noch nicht erfahren habe. Er hat mir Kraft zukommen lassen, über ein Maß, das ich mir nicht hätte ausdenken können, so dass ich nicht, dass ich durchgekommen bin durch diese Prüfung, so dass ich nicht zerbrochen bin, so dass ich nicht aufgeben musste, so dass ich keinen Schaden genommen habe. In jeder Situation, wo wir an unsere Grenzen stoßen, ist Gott da. In den Problemen, in den Krisen unseres Lebens, sei es im Privatleben, im Geschäftsleben oder in der Gemeinde. Sei es in den Herausforderungen, wo wir offen und beweglich bleiben müssen und Gott uns den Horizont erweitern muss. Ich sage jetzt einen Satz, der klingt ganz anarchistisch. Grenzen sind da, überschritten zu werden. Ja, den gefällt der Moni, ne? Das klingt gefährlich. Aber oft gilt er in unserer Nachfolge mit Jesus. Natürlich warnt uns der Heilige Geist auch vor Grenzüberschreitungen. Zum Beispiel, pass auf, hier weichst du zu sehr von meinem Wege ab. Du wirst hier ganz ungerecht oder du machst dich hier schuldig. Natürlich warnt uns der Heilige Geist, da, wo wir zu weit gehen und unsere Befugnisse missbrauchen, wo wir die Macht missbrauchen, natürlich wird uns auch der Heilige Geist sagen, halt, Achtung, da bist du zu manipulativ und da stehen nur deine Interessen im Vordergrund. Der Heilige Geist hält uns zurück im Hochmut und im Hochgefühl. Oft, wenn wir gut drauf sind, dann muss er uns bremsen. Aber der Heilige Geist lädt uns ein, Grenzen zu überschreiten, gerade dann, wenn es nicht so gut läuft, wenn wir ängstlich sind, wenn unsere Kraft am Ende ist, da, wo wir festgefahren sind in unseren Meinungen, in unseren Ansichten gegenüber dem Fremdartigen. Was Petrus in der Folge erleben durfte, ist einfach unglaublich, hat aber zur Entwicklung der und zum Wachstum der Christenheit unglaublich beigetragen. Gott hat mit Petrus und Cornelius Geschichte geschrieben und das möchte er auch mit uns machen.